Nachdenkseiten. Die kritische Website. Die Kunst des genauen Wegschauens von Rupert Koppold. Der Historiker Karl Schlögel, ausgezeichnet mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels, ruft die friedensverwöhnten Deutschen zum Kampf gegen die Russen auf. Und gegen die Russen respektive die Sowjetunion hat er schon in seinen langen Jahren als maoistischer Kaderführer gekämpft. Den Friedenspreis des deutschen Buchhandels kann wohl nur noch erhalten, wer in Sachen Ukraine-Krieg nach Waffen ruft und sich gegen Verhandlungen stemmt. Von der Ukraine lernen heißt furchtlos und tapfer sein, vielleicht auch siegen lernen. Markige Worte, die auch von Bandera-Fans und neonazistischen Azov-Kriegern stammen könnten. Ja, in denen ein bisschen das Pathos von Sportpalastreden nachklingt. Doch diese Worte wurden in der Frankfurter Paulskirche gesprochen. Mit diesen Worten hat Karl Schlögel seine Rede als neuer Friedenspreisträger enden lassen. Wie bitte? War Schlögel am falschen Platz? Hat er den falschen Preis erhalten? Nein, Schlögel steht stramm in der neuen Paulskirche Kriegstreibertradition. Den Friedenspreis des deutschen Buchhandels kann wohl nur noch erhalten, wer in Sachen Ukraine-Krieg nach Waffen ruft und sich gegen Verhandlungen stemmt. So wie Schlögels Preisvorgänger, der ultranationalistische Autor Sergei Schadan, wir müssen unseren Kindern das Wichtigste weitergeben, unsere Kultur und unsere Waffen, oder die Belizistin Anne Applebaum, für die das Ende des Krieges nur als völlige Niederlage Russlands denkbar ist. Und nun also Karl Schlögel, 77 Jahre alt, Historiker, von den Mainstream-Medien verehrt als Osteuropa-Kenner und Ukraine-Propagandist. Das Dreisat-Journal Kulturzeit vom 17.10.2025 ist anlässlich des Friedenspreises mit Schlögel nach Lviv gefahren, dem früheren Lemberg. Er reist dorthin, wo sich Geschichte ereignet, erklärt die Sprecherin in bedeutungsvollem Ton, der bestens harmonisiert mit Schlögels bedeutungsvoller Miene. Jawohl, sagt er, Geschichte findet statt. Er bewundert die Jugendstil-Fassaden von Lviv. Die Sprecherin sagt, man fühle sich sofort vertraut mit dieser Stadt. Das sei Mitteleuropa im Kleinen. Und Schlögel verweist auf das historische Erbe. Man hat von Lviv als Klein-Wien gesprochen. Im Park singt ein weiblicher, kindlicher Folklorechor, knallig geschminkt und in weiß-roter Tracht. Die Sprecherin faselt etwas von einer Zeitkapsel, vom glücklichen Nebeneinander, von Moderne und Habsburgerreich und bekennt, man könnte fast den Überblick verlieren über all diese historischen Schichten, hätte man nicht Karl Schlögel dabei. Der verrät uns seine Methode. Man muss diese Stadt zum Sprechen bringen, das ist augenöffnend. Schlögel lässt sich eingerüstete Monumente und Statuen zeigen. Kriegsschutz wird ihm erklärt. Er trifft den Zadan-Übersetzer Juri Derkot. Sie schauen sich die Totengedenktafel von einem Haus an, das von einer Rakete getroffen wurde. Die tägliche Gedenkminute in Lviv endet mit dem Lautsprechergruß Slava Ukraini. Auf einem Friedhof überreicht ein Soldat im Kampfanzug einer Witwe die Ukraine-Fahne. Wo ist eigentlich die große Bandera-Statue? Karl Schlögel, der in Lviv diese Alarme beklagt, ist darüber verblüfft, dass diese Stadt wieder bedroht wird. Das war damals überhaupt nicht absehbar. Überhaupt ist Schlögel, der gern seine Ostexpertise herausstellt und sie den anderen gern abspricht, immer wieder verblüfft. Zum Beispiel über die Aufrechterhaltung des Alltags in Lviv, inklusive Rush Hour. Was nun auch den Kulturzeit-Zuschauer verblüfft. Haben wir nicht immer wieder Alltagsbilder aus ukrainischen Städten gesehen, die weitaus mehr vom Krieg betroffen sind als Lviv? Ist der Versuch, einen Alltag zu leben, nicht geradezu charakteristisch für Städte im Krieg? Kann es also sein, dass der Historiker Karl Schlögel ein Ignorant ist oder, etwas böser formuliert, ein Geschichtsdepper? Nein, eher nicht, denn Schlögel weiß vermutlich, was er tut. Die Hauptkompetenz dieses Mannes, der angeblich Städte und ihre Geschichte zum Sprechen bringen will, ist nicht die des genauen Hin-, sondern die des genauen Wegschauens. Das demonstriert Schlögel auch in diesem unsäglichen Kulturzeitbeitrag. Bei den Statuen, die er sich in Lviv anschaut, fehlt zum Beispiel die größte, nämlich die des Antisemiten, Faschisten, Terroristen und Nazi-Kollaborateurs Stepan Bandera. Sie wurde 2007 aufgestellt, ist mit Sockel 7 Meter hoch, 30 Meter in der Höhe misst der ihr zugehörige Triumphbogen. Da muss man schon sehr zielgerichtet wegschauen, um so eine Statue zu übersehen. Die Demontage oder die Errichtung neuer Denkmäler sagt etwas über neues Geschichtsbewusstsein, vielleicht aber auch über neue Mythenbildung, erklärt Schlögl im Jahr 2024 selber in einer Rede zur Verleihung des Gerda-Henkel-Preises, die von der Bundeszentrale für politische Bildung abgedruckt wurde. Ein Satz, der für die Ukraine sicher zutrifft, die alles Russische niederreißt und durch patriotisch-nationalistisches ersetzt. Das neue Geschichtsbewusstsein der Ukraine ist tatsächlich geprägt von neuer Mythenbildung, einer neuen Mythenbildung mit alten Figuren, nämlich Figuren wie Stepan Bandera, den Führer der terroristischen Bewegung OUN, der von der neuen Ukraine postum als Held seines Landes ausgezeichnet wurde. Das kosmopolitische Lemberg gibt es nicht mehr. Ist der Historiker Karl Schlögl tatsächlich einverstanden mit diesem neuen Geschichtsbewusstsein der Ukraine? Auch mit dem, was Bandera gedacht und getan hat? In einem schon 2010 von der jüdischen Gemeinde Berlin publizierten Text, der den Titel »Nazi-Kollaborateur als neuer Held der Ukraine« trägt, schreiben Levi Salomon, Isabella Haube und Hannes Tulatz: Innerhalb der ersten 3 Tage nach dem Einmarsch der Deutschen wurden ungefähr 7000 Juden umgebracht. Volk, das musst du wissen, Moskowiten, Polen, Ungarn und Juden, das sind deine Feinde, vernichte sie, das musst du wissen. Deine Führung, das ist die Führung der ukrainischen Nationalisten der OUN. Dein Führer, Stepan Bandera, so lautet die Propaganda für diese Gräuel. Auch der Tagesspiegel schreibt noch am 5.11.2019. Und Banderas Rolle? Dass die OUN in Lemberg maßgeblich an pogromartigen Ausschreitungen gegen die jüdische Bevölkerung beteiligt war, gilt heute als unbestritten. Später ermorden die UPA-Kämpfer 80.000 Polen, darunter viele Zivilisten. Ihr Ziel, eine ethnisch homogene Ukraine. Zitat Ende. Eine ethnisch homogene Ukraine. Noch in den 1930er Jahren, so schreibt der Historiker Lutz C. Klevermann in seinem 2017 erschienenen Buch Lemberg, die vergessene Mitte Europas, lebten in dieser Stadt mehrere große Volksgruppen mit verschiedenen Kulturen. Etwa 160.000 Polen, 100.000 Juden und nur 25.000 Ukrainer, außerdem Armenier und sogenannte Galiziendeutsche. Zitat Ende. Heute, nach Besetzung, Vertreibung und Massenmord, habe Lemberg sein Gedächtnis und seine Identität verloren und sei tatsächlich ethnisch homogen. Die Bürgermeister wirkten nun, so Klevermann, wie Kulissen, zu deren trister Eleganz die gegenwärtigen Bewohner nicht recht passen wollen. Heute ist Lviv das Zentrum der Bandera-Verehrung und jener ultranationalistischen Ukraine, die ihren russischsprachigen Bürgern diese Sprache verbietet. Als Lemberg in den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts mal polnisch war und gegen die Vielsprachigkeit zu Felde zog, schrieb der reisende Autor Josef Roth: Nationale und sprachliche Einheitlichkeit kann eine Stärke sein, nationale und sprachliche Vielfältigkeit ist es immer. In diesem Sinn ist Lemberg eine Bereicherung des polnischen Staates. Das mutwillige Ignorieren der Vorgeschichte. Kleiner Exkurs mit Meldungen aus Lviv. Am 4.8.2019 ist in einem NTV-Städtetrip zu hören: Die Lemberger lieben es, in mancher Kneipe in der Altstadt mit merkwürdigen Überraschungen aufzuwarten. In der bekanntesten, der Krivieka, einem Lokal im Militärstil, darf man auf eine Scheibe mit Putin-Gesicht schießen und wird bedient von Kellnern im Soldatenlook. Und am 24.3.2022 berichtet das Handelsblatt: Nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine mehren sich in sozialen Netzwerken Fotos von an Pfählen und Masten gebundenen mutmaßlichen Plünderern und Dieben. Demnach wurden in mehreren Städten junge Männer mit heruntergelassenen Hosen fixiert. Bilder aus Lviv, Lemberg zeigen gefesselte Frauen an Laternenpfählen. In Lviv findet derzeit kaum Kriegsgeschehen statt, das Plünderer ausnutzen könnten. Der Berater des ukrainischen Innenministers, Vadim Denisenko, rechtfertigte die Aktionen. Die Polizeikräfte würden in der aktuellen Situation nicht ausreichen, sagte Denisenko der Nachrichtenseite Strana. Ein Plünderer muss begreifen, dass er in jedem Fall das bekommt, was er verdient. Erst wird er an einen Mast gebunden und danach auf jeden Fall für 10 Jahre ins Gefängnis gesteckt. Zitat Ende. Über allem, was die Menschen in dieser Stadt tun, liegt eine tiefe Ernsthaftigkeit. So hat das die Sprecherin in der Kulturzeit Lemberg-Reise beobachtet. Und damit zurück zu Karl Schlögl. Er kennt natürlich die Geschichte Lembergs, er weiß auch von Pogromen, Vertreibungen und Massenmorden in den 40er Jahren, aber er will es nicht mehr wissen. Schlögel legt keine historischen Schichten mehr frei, er und seine Dreisat-Reisebegleiter schütten sie zu. Nur in dieser vorgeschützten Geschichtsblindheit und dem mutwilligen Ignorieren aller Vorgeschichte kann sich der Historiker Schlögel überrascht geben, dass es zum Ukraine-Krieg gekommen ist. Wir müssen wieder ganz von vorne beginnen, weil uns in tiefer Ratlosigkeit die Worte fehlen, um zu beschreiben, was vor unseren Augen geschieht. So zitiert ihn die Stuttgarter Zeitung am 20.10.2025. Diese feige und erlebnisarme Generation. Dafür, dass er ratlos ist und ihm die Worte fehlen, setzt Schlögel allerdings viele starke Meinungen in die Öffentlichkeit. 3 Tage nach dem russischen Überfall auf die Ukraine saß der Osteuropa-Historiker Karl Schlögel in einem Talkshow-Sessel bei Anne Will und rang nach Worten. So schreibt Wolfgang Michal in Der Freitag am 4.11.2022 und fährt fort. Bebend vor Zorn forderte der 74-Jährige: Eigentlich sollten wir nicht hier sitzen, sondern, wie in Spanien 1936, in internationale Brigaden gehen und kämpfen. An der Seite von neofaschistischen Azov-Kämpfern in den Krieg ziehen? Indem Karl Schlögel den Ukraine-Krieg und den spanischen Bürgerkrieg auf eine Stufe stellt, und da läuft er alle wissenschaftlichen Ansprüche an seine Zunft. Er ist nun ganz klar Partei und erfordert, ebenfalls gleich zu Kriegsbeginn, der ja eigentlich schon früher und spätestens nach dem Maidan-Putsch 2014 begonnen hat, eine von der NATO kontrollierte Flugverbotszone über ukrainischem Himmel, was zum direkten Krieg zwischen Russland und dem sogenannten Westen geführt hätte. Aber wäre so ein Krieg nicht doch mal ein Erlebnis für die friedensgewohnte und friedensverwöhnte, in dieser Hinsicht so erlebnisarme Generation, der ich angehöre, einer Generation, für die Krieg nur aus Fernsehnachrichten oder Filmen bekannt war? Soll man sich da ein Leider dazu denken? Oder rumoren in Schlögels Kopf doch noch Reste von Vernunft? Er erklärt ja 2024 in seiner schon erwähnten Rede zur Verleihung des Gerda-Henkel-Preises: Wir müssen Putin nicht dämonisieren und haut dann, und jetzt gibt es kein Halten mehr, noch einen drauf. Denn er hat alles in den Schatten gestellt, was man nicht einmal einem Dämon zutraut. Man muss wohl konstatieren, der Historiker ist zum Hysteriker geworden. Die deutschen Mainstream-Medien sind aber voll des Lobes über diesen Mann. Schlögel sei nämlich ein echter Russlandversteher, so die Stuttgarter Zeitung in ihrem Friedenspreisartikel, der seit seiner Jugend alles daran gesetzt hat, den Horizont Richtung Osten zu erweitern. Und dann wird es in der Aufzählung schier übermenschlicher Schlögelscher Fähigkeiten fast schon lyrisch. Der Geehrte habe den Raum seiner Leidenschaft in seinen historischen tiefen Geschichten wie in allen Ausprägungen gegenwärtiger Lebenswelten als Reisender, Wissenschaftler, Publizist durchmessen. Die tiefen Schichten des Karl Schlögel. Ähnlich das Porträt, das die Zeit am 16.10.2025 dem Preisträger spendiert. Ein Grundmuster dieses intellektuellen Lebens kann man also schon beim 21-jährigen Studenten entdecken. Die Anschauung, das Erleben, das Hinsehen, das sinnliche Erfassen der verschiedenen Dimensionen gehören zur Erkenntnismethode dieses Historikers. Zitat Ende. Aber in diesem Porträt wird auch mal ganz kurz das erwähnt, was die meisten Jubler auslassen oder nicht wissen und was auch Schlögel selbst, wenn schon nicht leugnet, dann doch gern verschweigt. Seine lange Geschichte als maoistischer KPDAO-Funktionär. Von einer ideologischen Irrfahrt nach 1968 ist da die Rede, bei der auch, so die Zeit entschuldigend, viele andere heute bekannte Personen mitgefahren wären. Bei Schlögel sei diese Phase zwar besonders intensiv gewesen, aber nie pro-sowjetisch, sondern China-treu maoistisch. An Maos Lippen hängen und vermutlich auch die massenmörderischen Roten Khmer und deren Führer Pol Pot hofieren? Für die Zeit ist das nicht so schlimm und wird schon fast aufgewogen durch Schlögels Kampf gegen die Sowjetunion. Und es war ja nur eine Phase, über die sich Schlögel heute selber wundert. Es ist schwer, in diese Jahre eine Logik hineinzubringen. Laut Zeit dauerten sie bis Ende der 70er. Tatsächlich schrieb Karl Schlögel seine Aufmacher zur Auflösung der KPD in der Roten Fahne erst am 19.03.1980. Da war Schlögel Anfang 30, also zu alt für Jugendsünden, und ob er zu dieser Zeit gedanklich oder nur organisatorisch aus seiner ideologischen Irrfahrt ausgestiegen ist, das weiß wohl nur er selber. Die tiefen Geschichten des Karl Schlögel müssten im Detail wohl noch freigelegt werden, auch wenn er sich heute selber eine Immunisierung gegen Ideologien bescheinigt. Noch einmal ein Schlögel-Zitat aus seiner Gerda-Henkel-Preisrede. Man scheut sich in unseren aufgeklärten Zeiten vom absoluten Bösen zu sprechen. Anders als in den 1930er Jahren, in denen um eine Theorie des Faschismus gerungen wurde, steht eine Diskussion zur theoretischen Bewältigung des Putismus aus. Das ist besonders auffällig in Deutschland, das gefordert ist, seiner Vergangenheitsbewältigung einer Bewältigung der Gegenwart folgen zu lassen. Dies umso mehr, als sich die Spuren des heutigen russischen Krieges mit denen des deutschen Krieges auf ukrainischem Territorium immer wieder überkreuzen. Zitat Ende. Da ist sie also wieder, und diesmal in besonders infamer Form, die Hitler- und Putin-Gleichsetzung. In seiner die eigene Biografie anführenden Gerda Henkel-Preisrede, für 1968er Aktivisten wie mich war der real existierende Sozialismus der Sowjetunion, noch dazu in nächster Nähe verkörpert in der DDR, abschreckend, klammert Schlögel seine langen maoistischen Jahre komplett aus. Schon wieder auf der richtigen Seite der Front. Heute und in Sachen Ukraine bestätigt sich Schlögel jedoch ein Erweckungserlebnis, dessen Wortwahl wie inspiriert wirkt von der alten Ideologiediktion. Es gibt den Augenblick, in dem es einem wie Schuppen von den Augen fällt, weil die Unterscheidung Täter und Opfer so klar und eindeutig ist wie die zwischen Solidarität und Verrat. Zitat noch einmal aus der Gerda Henkel-Preisrede. Nein, als Meister der Zwischentöne kann Karl Schlögel eher nicht bezeichnet werden. Der Autor Hans-Christoph Buch stellt sich heute, was die KPD-Jahre angeht, die Frage, was aber brachte weitsichtige, klardenkende Intellektuelle dazu, totalitäre Staaten zu preisen und zusammen mit Mao auch Stalin zu huldigen? Der Autor nennt auch den Namen Karl Schlögel. Buch kommt zu dem Schluss, die Antwort ist deprimierend, denn es war nicht die im Marxismus enthaltene Hoffnung auf Emanzipation. Es war die jakobinische Schärfe, ein mit Fanatismus gepaarter Vernichtungswillen, was sie fasziniert hat. Zitat Ende. Karl Schlögel, in dem sich Ideologie, Irrtum und Propaganda verknäueln, braucht einen Feind. Und er ist sich schon wieder sicher, dass er auf der richtigen Seite, genauer auf der richtigen Seite der Front steht. Ich möchte, dass die Leute sehen, was ich sehe, sagt er in einem Cicero-Porträt. Und der Zeit vertraut er an? Ich habe die Gewissheit, dass ich noch einmal auf dem Bergufer bei Nischni Nowgorod stehen und über die Wolga hinausschauen werde. Und zwar sehr bald. Mit und neben ihm, man muss sich das wohl so vorstellen, ukrainische Azov-Kämpfer, NATO-Verbände und vor allem deutsche Truppen. So wäre Russland, der altböse Feind, am Ende doch noch niedergerungen, so hätte sich am Ende das Schlögelsche Lebenswerk gerundet. Noch einmal. Von der Ukraine lernen heißt furchtlos und tapfer sein, vielleicht auch siegen lernen. PS: Die Ukraine war 2003 beim völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen den Irak dabei. Mit ihren 1650 beteiligten Soldaten belegte sie Platz 6 in der Koalition der Willigen. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, SoundCloud und YouTube hören und, wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.